Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Union und SPD können bei ihren Koalitionsverhandlungen nicht mit neuen finanziellen Spielräumen für ihre Vorhaben rechnen. Das ergibt sich aus der aktuellen Steuerschätzung. Danach dürften die Einnahmen der öffentlichen Haushalte bis 2017 zwar um insgesamt 14 Milliarden Euro höher ausfallen als bislang erwartet, der Bund profitiert davon allerdings nur wenig.
Das klingt groß. 14 Milliarden mehr Steuereinnahmen bis 2017. Doch dem Bund bleiben davon nur magere 1,6 Milliarden. Der Rest geht an Länder und Kommunen. Deshalb bremst Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Ausgabenfreude der Arbeitsgruppen für eine große Koalition.
Finanzpolitische Spielräume gegenüber der letzten Setzung hat uns die aktuelle Steuersetzung nicht geliefert.
Schäuble ist auch CDU-Chef-Unterhändler in der Arbeitsgruppe Finanzen. Dort legte die SPD diese Woche ein internes Papier vor. Eine Ideenliste, wie man über die Streichung von Steuervergünstigungen doch noch zu Mehreinnahmen kommen könnte. Auch das seien Steuererhöhungen, so die Union, und deshalb falsch.
Die SPD macht immer wieder Vorschläge, auch durch die Hintertür, Steuern in irgendeiner Form zu erhöhen. Und wir sagen, Deutschland hat kein Einnahmeproblem, sondern bestenfalls ein Ausgabeproblem.
Trotzdem will die SPD möglichst viele ihrer Wahlversprechen umsetzen und das könnte kosten.
Insofern ist das natürlich bei den Finanzern immer so, dass sie sich beschweren, wenn es Geld kostet. Aber auf der anderen Seite bringt es der Gesellschaft ja auch was.
Die SPD hat ganz klar gesagt, wir wollen auch in Deutschland etwas verändern. Und für mich ist klar, am Ende muss Geld rauskommen für mehr Bildung in Deutschland und für Unterstützung für Familien.
Damit die Ausgaben einer großen Koalition nicht überhand nehmen, mussten im Laufe des Tages die Chefunterhändler sämtlicher Arbeitsgruppen bei der CDU-Parteichefin Merkel und dem CSU-Parteichef Seehofer vorsprechen. Spötter nennen das ein Beichtstuhlverfahren. In der Arbeitsgruppe Finanzen wird der Rotstift gezückt, nachdem die Ausgabenlisten der anderen Fachgruppen in den vergangenen Tagen immer länger wurden. Doch gerade die SPD-Spitze dürfte ein Problem mit zu vielen Kürzungen haben. Denn sie muss sich einen Koalitionsvertrag von den Parteimitgliedern absegnen lassen.
Bei den Koalitionsverhandlungen sind auch die Industrierabatte bei der Ökostromumlage ein zentrales Thema. Für den Erhalt bestimmter Rabatte machten sich heute in Brüssel die Verhandlungsführer der Arbeitsgruppe Energie, Bundesumweltminister Altmaier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft stark. EU-Wettbewerbskommissar Almunia erwägt ein offizielles Prüfverfahren wegen möglicher staatlicher Beihilfen. Umweltminister Altmaier zeigte sich zuversichtlich, die anstehenden Reformen bei der Ökostromumlage mit EU-Recht in Einklang zu bringen. Die Europäische Zentralbank hat überraschend ihren Leitzins gesenkt auf das Rekordtief von 0,25%. EZB-Chef Draghi begründete den Schritt mit der rückläufigen Inflationsrate in den Euro-Ländern. Niedrige Leitzinsen verbilligen in der Regel Kredite und Investitionen und sollen die Wirtschaft ankurbeln. Banken und Versicherungen kritisierten die Zinssenkung. Der Effekt auf die Wirtschaft sei wegen der ohnehin niedrigen Zinsen begrenzt. Die Lasten trügen die Sparer.
EZB-Präsident Mario Draghi gab sich heute entspannt. Doch hinter den Kulissen sind die Sorgen groß. Das beschlossene Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der schleppenden Wirtschaft im Euroraum mit der erneuten Zinssenkung begründete Draghi so. Die gegenwärtige Konstellation zeigt, dass wir eine anhaltende Periode geringer Inflation erwarten. Dahinter verbirgt sich die Sorge der Währungshüter, der Euroraum könne in eine Deflation rutschen, auch wenn der Zentralbankrat dieses Wort noch nicht in den Mund nehmen will. Deflation ist ein ständiger Preisrückgang, wie ihn beispielsweise Japan seit den 90er Jahren schmerzvoll erfahren hat. Denn in so einer Situation halten sich die Verbraucher zurück, in der Hoffnung auf immer weiter sinkende Preise. Sie konsumieren weniger. Die Folge? Rückläufige Produktion, steigende Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft stagniert. Um das in Europa zu verhindern, braucht man eine moderate Inflation. Das soll durch die heutige Zinssenkung erreicht werden. In den südeuropäischen Ländern sieht man diesen Schritt positiv, auch die Börsen jubeln. Doch für die deutschen Verbraucher bringt der Zinsschritt große Probleme. Auf dem Sparbuch gibt es kaum noch Zinsen, eine schleichende Geldentwertung.
Der Sparer wird zur Kasse gebeten für die Kosten der Eurokrise und der Finanzkrise.
Problematisch ist die Situation auch für Versicherer. Sie haben kaum noch Möglichkeiten, ihre versprochenen Gewinne zu erwirtschaften. Das trifft vor allem Lebens- und Rentenversicherungen. Die niedrigen Zinsen heizen auch die Nachfrage am Immobilienmarkt weiter an. Überteuerte Preise und Mieten sind die Folge. Davor warnte erst kürzlich die Bundesbank.
Die heutigen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank zeigen, dass die Euro-Schuldenkrise noch lange nicht gelöst ist. Die anhaltend niedrigen Zinsen könnten die Basis für neue Probleme und Krisen schaffen, etwa bei der Altersvorsorge oder auf dem Immobilienmarkt. Eine Rückkehr zur Normalität sieht jedenfalls anders aus.
Deutschland belegt in der Rangfolge internationaler Steueroasen einen der vorderen Plätze. Das ergibt eine Studie von regierungsunabhängigen Organisationen und kirchlichen Gruppen. Die Bundesrepublik landet danach auf Platz 8, noch weit vor klassischen Steueroasen wie Jersey oder den Bahamas. Grund seien unter anderem der hohe Anteil an internationalen Geldströmen und Lücken im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Angeführt wird die Liste von der Schweiz, gefolgt von Luxemburg. Es ist nach Facebook der zweitgrößte Börsengang eines Internetunternehmens überhaupt. Zum ersten Mal wurden heute Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter an der New Yorker Wall Street gehandelt. Das Debüt verlief äußerst erfolgreich. Der Kurs der Twitter-Aktie hatte sich zwischenzeitlich fast verdoppelt. Dabei hat das Unternehmen bislang noch nie Gewinn gemacht.
Von $26 Ausgabepreis auf zwischenzeitlich $50, $46 zur Stunde. Heute werden viele reich, zumindest auf dem Papier. Beim Börsengang hat es der Kurznachrichtendienst Twitter ganz anders als Facebook gemacht, nämlich relativ niedrig in den Markt einsteigen und dann aufbauen. Das hat geklappt. Es handelt sich um ein Unternehmen, über das die Leute schon lange reden, das sie kennen. Diese Social-Media-Marken sind Ikonen des Marktes und zeigen, wo es in der Wirtschaft lang geht. Der heutige Tag zeigt mir, dass es auf der Welt viel Geld gibt, das auf diesen Börsengang gewartet hat. Und es geht sogar über Twitter hinaus. Wir haben hier einen Indikator dafür, dass es Wachstum gibt. Die Investoren kehren in diesen Markt zurück. Bislang hat Twitter keine Gewinne gemacht. Das könnte sich ab 2015 ändern, so Wall Street-Händler. 230 Millionen Menschen benutzen weltweit Twitter. Stars zwitschern aus dem Privatleben. Um schnell zu kommunizieren, nutzen Demonstranten in Ägypten die 140 Zeichen Kurzbotschaften. Auch Börsianer checken Zahlen hier zuerst. So hat Twitter die Umsätze im letzten Jahr verdoppelt. Klingt gut, dennoch Warnung vor zu viel Euphorie. Die Investoren sehen nur das sehr starke Profil einer Social-Media-Weltmarke und nehmen automatisch an, dass es nicht nur gut, sondern grandios werden wird. Werbung soll nun das Unternehmen endlich profitabel machen. Was bei Facebook gut geklappt hat, soll auch bei Twitter funktionieren. Abwarten.
Ob Nutzer nun viel Werbung hinnehmen oder sich dann doch abwenden, genau das entscheidet über den Erfolg des Geschäftsmodells von Twitter. Die Börse ist heute überzeugt, dass der Reiz der 140 Zeichen nicht verloren geht.
Die Chefs der britischen Geheimdienste haben die Enthüllungen des US-Informanten Snowden scharf kritisiert. Bei einem gemeinsamen Auftritt im britischen Parlament sprachen sie von einem Geschenk für Al-Qaida und andere Terroristen, die nun ihre Kommunikationswege ändern würden. Vorwürfen, die britischen Dienste würden massenhaft Computer- und Telefondaten ausspionieren, hielten die Geheimdienstchefs entgegen, man halte sich an die Gesetze.
Alle drei Geheimdienstchefs waren geladen, das erste Mal in der britischen Geschichte öffentlich. Drei Männer, die man so noch nie zusammen vor der Kamera gesehen hatte. Und das vor durchaus skeptischen Parlamentariern. Wo wir jetzt öffentlich über die Grenzen dessen, was sie tun sollten, debattieren, ist das eine Debatte, an der sie wirklich teilnehmen wollen? Genau da aber zierten sich alle drei von Anfang an. Ich werde den ohnehin angerichteten Schaden nicht vergrößern, indem ich hier öffentlich Details preisgebe. Weniger zurückhaltend waren sie, als es darum ging, Snowden und die Journalisten anzugreifen, die ihn unterstützen. Die Britin Sarah Harrison, die sich seit gestern in Deutschland aufhält, verteidigt ihre Enthüllungen als nötig, solange Regierungen die Wahrheit verheimlichen. Die Geheimdienstler sahen das naturgemäß anders. Die Enthüllungen Snowdens haben unsere Operationen großen Risiken ausgesetzt. Unsere Gegner können sich nun die Hände reiben. Ich denke, wir brauchen da Belege. Oder ist das nur etwas, was Sie annehmen? Warum sollte das stimmen? Ich sage es noch einmal. Durch diese Enthüllung sind unsere Gegner gewarnt worden. Und es ist für uns jetzt sehr viel schwerer, die Informationen zu bekommen, die dieses Land braucht.
Die Geheimdienstchefs dürften mit ihrem Auftritt zufrieden sein. Zur Preisgabe neuer Informationen konnten die Abgeordneten sie nicht bringen. Dennoch war das hier heute ein erster Schritt, den Spionen ihrer Majestät klarzumachen, dass sie in Zukunft auch selbst genauer beobachtet werden.
Die Ursache für den Tod des ehemaligen Palästinenserführers Arafat vor 9 Jahren bleibt nach einer forensischen Untersuchung unklar. In der Schweiz gaben Mediziner heute die Ergebnisse ihrer Analysen bekannt. Erwiesen sei, dass Arafat eine anormal hohe Dosis Polonium im Körper gehabt habe. Jedoch ließe sich nicht sagen, ob der frühere PLO-Chef an der radioaktiven Substanz gestorben sei und wie diese in seinen Körper gelangte.
Die letzten Bilder. Arafat kurz vor seinem Tod 2004. War es Krebs, AIDS oder Mord? Gerüchte überschlugen sich. Klarheit sollte eine Untersuchung bringen. 2012 entnahmen Wissenschaftler aus Russland, Frankreich und der Schweiz Gewebeproben und analysierten sie. Auch hier im Labor der Lausanner Uniklinik. Der Verdacht, Arafat wurde mit Polonium vergiftet. Ausgeschlossen, sagten die russischen Experten. Die Schweizer dagegen halten es für wahrscheinlich, wenn auch nicht endgültig beweisbar, wie sie heute bekannt gaben. Wir konnten eine unnatürlich hohe Menge an Polonium und Blei in den untersuchten Proben nachweisen. Unsere Ergebnisse stützen damit nachhaltig die These einer Vergiftung. Die Nachricht sorgte schon gestern für erheblichen Wirbel. Al Jazeera meldete einige Laborergebnisse vorab. Israel beeilte sich, jede Schuld an Arafats Tod von sich zu weisen. Die Untersuchung sei eine Farce. Seine Witwe Suhar zeigte sich bestürzt. Ich bin verärgert, schockiert und tief traurig. Ich muss mich daran erinnern, wie er versuchte, gegen seine Krankheit anzukämpfen in den letzten Tagen im Krankenhaus. Hier in Ramallah sollte Arafat seine letzte Ruhe finden. Doch die Diskussion um seinen Tod und mögliche Hintermänner nimmt erst jetzt richtig Fahrt auf.
Bekennende Homosexuelle, die wegen ihrer Orientierung in der Heimat mit schweren Strafen rechnen müssen, können einen Anspruch auf Asyl in der EU haben. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Grundsätzlich sei es Homosexuellen nicht zuzumuten, ihre sexuelle Ausrichtung im Herkunftsland geheim zu halten, um eine Verfolgung zu vermeiden, begründete der EuGH sein Urteil. Deshalb fielen sie unter eine schützenswerte Gruppe im Sinne des Asylrechts. Einen Überblick, in welchen Ländern Schwule und Lesben wegen ihrer sexuellen Orientierung mit Verfolgung und Strafen rechnen müssen, finden Sie auf tagesschau.de.
Ankunft auf der internationalen Raumstation ISS. Zum ersten Mal ist die olympische Fackel im Weltall angekommen. Knapp 3 Monate vor den Winterspielen in Sotschi waren am Morgen 3 Kosmonauten in Baikonur mit dem Symbol der olympischen Bewegung zur ISS gestartet. Am Samstag wollen die Kosmonauten die Fackel mit auf einen Außeneinsatz nehmen. Aus Sicherheitsgründen wird das Feuer aber während der gesamten Reise ausbleiben.
Der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel ist tot. 22 Jahre lang lenkte er die Geschicke der baden-württembergischen Landeshauptstadt. In seiner Partei, der CDU, galt der Sohn von Generalfeldmarschall Erwin Rommel als liberaler Querdenker. Bundesweit sorgte Rommel für Aufsehen, als er gegen massive Widerstände durchsetzte, dass die 3 RAF-Terroristen Bader, Enslin und Raspe gemeinsam in Stuttgart bestattet wurden. Mit seinen oft humorvollen Schriften, Zeitungskolumnen und Büchern erreichte er ein Millionenpublikum. Rommel wurde 84 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. November.
Ein Regenband trennt auch morgen sehr milde Luft im Süden von kühler Luft im Norden Deutschlands. Am Wochenende wird es aus Nordwesten deutlich kühler und die Schneefallgrenze sinkt am Sonntag auf 700 Meter. In der Nacht regnet es in der Mitte länger, später verlagert sich der Regen südwärts. Am Tag regnet es von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis nach Sachsen länger. Im Süden und Südosten Bayerns ist es sonnig, an der Nordsee fallen am Nachmittag ein paar Schauer. Der Wind wird schwach bis mäßig, in der Mitte sind starke Böen dabei, auf einigen Berggipfeln gibt es stürmische Böen. In der Nacht 13 Grad im Raum Mannheim und 0 Grad an den Alpen. Am Tag 19 Grad in Oberbayern, 11 Grad in Hamburg, 9 Grad in Vorpommern. Am Samstag ist es im Südosten regnerisch, an den Alpen schneit es oberhalb von 1100 Metern. Sonst teils Wolken, teils Sonne, Schauer fallen vor allem im Norden. Am Sonntag in der Südhälfte Schnee und Regen, aber auch sonst ist es wechselhaft mit Regen und Graupelschauern. Am Montag ruhigeres Wetter.
Karin Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Verlorenes Vertrauen, der ARD-Deutschland-Trend über die Auswirkungen der Späh-Affäre und spektakuläres Börsendebüt, Twitter und die Erwartungen an die Zukunft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.